Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie derart zahlreich hier im Sphere erschienen sind. Das ist mir eine ganz große Ehre. Mein Name ist Anja Leser, ich bin die Geschäftsführerin von philosophie.ch und wir sind heute Abend auch im Rahmen der langen Nacht der Philosophie in Zürich unterwegs. Es gibt also anschließend im Cabaret Voltaire noch einen Treffpunkt für alle, die noch weiterziehen wollen. Heute Abend freue ich mich ganz besonders, Frau Professorin Nicola Bela-Andorno begrüßen zu dürfen, Herrn Philipp Löpfe und Frau Gertrude Hirsch-Hardorn. Ich glaube sogar, dass das, was Sie heute Abend erwartet, tatsächlich auch geschehen wird. Wir möchten Sie auffordern, Ihre Fragen zu stellen. Also das gehört mit dazu, dass nach der Podiumsdiskussion die Diskussion geöffnet wird. Und wir möchten Sie wirklich bitten, das, was Ihnen unter den Nägeln brennt, sei es vielleicht auch fremd zu der Diskussion, die vorher lief, die Fragen zu stellen. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich Ihnen noch zwei kleine Sachen ans Herz legen. Die erste betrifft diese Blätter, die Sie zum Teil auf den Sitzen vorgefunden haben oder zum Teil an der Kasse bekommen haben. Das sind unsere Feedback-Formulare. Und wenn Sie dies ausfüllen, dann nehmen Sie teil an der Verlosung eines Jahresabos der Avenue Jetzt-Zeitschrift. Also ich möchte Sie sehr, sehr bitten, uns ein Feedback zu geben, wie gut Ihnen die Veranstaltung gefallen hat oder eben nicht. Und dann auch, die liegen da vorne auf, das sind unsere Schnippschnapps, ein philosophisches Spiel, das also zur Diskussion anregen möchte zum Thema Liebe und Gemeinschaft. Das wird uns nächstes Jahr auf philosophie.ch ein Jahr lang begleiten. Und wir haben viele Bögen mitgebracht, also bedienen Sie sich, nehmen Sie auch für Ihren Freund oder Ihre Freundin noch eins mit. Das ist wirklich eine tolle Anregung für eine Diskussion an einem gemütlichen Dezemberabend. Gut. Und damit genug von mir. Ich leite weiter. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und viel Spaß.
Ich fand, wir ziehen hier noch ein ganz klein bisschen auseinander und in die Mitte, damit wir da nicht so uns um dieses Pult drum drängeln. Perfekt, danke. Von meiner Seite, ich heiße Olivia Bossart, betreibe die Veranstaltungsplattform Kion und arbeite schon seit es philosophie.ch gibt, gern und immer gerne mit der Anja Leser zusammen. Ich glaube, ist unser fünftes Gespräch. Vor gut einem Jahr haben wir über Migration und Ethik gesprochen. Und das Schlimme ist, also sie sagte eben, das, was passiert, tritt auch ein. Letztes Jahr haben wir über die Gefahr, dass vielleicht mit der Migration dann auch nicht ganz so gut wollende Leute hierher kommen. Und das war am Donnerstag vor diesem 13. November in Paris. Also ich hoffe, dieses Jahr... Wir werden nur ganz lustige Sachen erzählen, damit das dann nicht wirklich passiert. Darf ich euch diese Mikros geben? Heute Abend ist Thema Zukunft und Zukunftangst. Die Anja hat die anwesenden Redner schon vorgestellt. Vielleicht nochmal zum Klarstellen. Frau Professor Bela-Andorno links von mir aus gesehen. Rechts Trude Hirsch, Philipp Löpfe von Watson. Trude Hirsch wird heute Abend vor allem für den Schwerpunkt Umweltentscheidungen hier sein. Frau Bela-Andorno ist Medizinerin, beschäftigt sich aber sehr stark mit Medizinethik auch. Und Philipp Löpfe ist bekannt als Redakteur, als Journalist, aber vor allem auch immer mehr als Autor. Und sein neuestes Buch war Der Aufstieg der digitalen Stammesgesellschaft. Also Wirtschaft, Arbeit, Digitalisierung wird heute Abend dein Schwerpunkt sein. Wir sind ja in einer hochaktuellen Zeit. Ich habe schon überlegt, ob wir das Umweltthema nicht weglassen können, weil wie wir jetzt ja alle gehört haben, ist der Klimawandel ein Scherz oder a hoax. Müssen wir uns ja eigentlich nicht mehr mit beschäftigen. Vielleicht müssen wir vielleicht dafür ein bisschen mehr Sorgen uns um die Zukunft machen, nachdem der mächtigste Mann der Welt demnächst eben finden, Umwelt ist kein Thema und andere Dinge kann man auch ganz anders lösen. Aber fangen wir doch mal mit der Zukunft an. Also so ein bisschen Zukunft ist jetzt ja schon wieder vorbei. Oh, die Philosophie geht Bach Ramp. Was ist denn überhaupt Zukunft? Wir haben gesprochen und du sagtest ja, alles nach jetzt, jetzt, jetzt und so weiter. Muss ich davor Angst haben? Ich glaube nicht, ist ja schon wieder gerade vorbei. Aber die langfristige Zukunft. Sagt mir doch, ihr Philosophen und Denker, was, wenn ihr über Zukunft redet, wenn ihr über die Zukunft nachdenkt, in welchen Zeiträumen spielt sich dann das ab? Fangen wir vielleicht mit der Jüngsten an.
Also für mich ist in der Tat Zukunft das, was noch nicht sozusagen Teil der Gegenwart ist. Zukunft ist jetzt gleich bis in ganz weit weg. Zukunftsangst, denke ich, wäre wenig funktional, denn die lähmt uns, unsere Zukunft lädt uns ein zu gestalten. Von daher ist das sozusagen der Gestaltungsspielraum, der vor mir liegt und den würde ich gern positiv sehen wollen.
Das ist doch schon mal eine gute Ausgangslage. Was sagt jemand, der schon ein bisschen vielleicht weniger Zukunft in der Zukunft hat?
Also der sagt, es gibt ein bisschen lapidaren Spruch, die Zukunft sieht auch nicht mehr, was sie einmal war. Und ich glaube, das stimmt derzeit wirklich sehr stark. Gerade im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse hat sich doch sehr, sehr viel verändert. Wenn man denkt, was wir immer hier noch in den 90er Jahren über Zukunft gesprochen hat, da hat man eigentlich gesagt, so anknüpfen an Fukuyama, es ist eigentlich alles gelaufen, man muss das einfach mal ein bisschen wischen, es passiert eigentlich gar nichts mehr. Und jetzt nach diesem schrecklichen Jahr hat man berechtigte und ernsthafte Angst, ob wir überhaupt noch eine Zukunft haben. Oder wir sind zumindest dabei, vielleicht eine tiefgreifende Wandel nach der Gesellschaft zu nehmen. Und selbstverständlich macht das auch unter anderem auch uns.
Im Themendossier von philosophie.ch gab es ja auch die These, die Zukunft existiert noch gar nicht. Also müssen wir uns auch gar keine Sorgen machen. Und Trude Hirsch, du fandest, das Wort Angst sei gar nicht so richtig am Platz. Es ginge mehr um die Sorge. Aber was ist dein Zeithorizont von Zukunft?
Ja, das geht halt ganz drauf, kommt halt ganz drauf an, um was für Eltern.
Mikro.
Mikro so. Also es kommt halt ganz drauf an, mein Bezug zur Zukunft kommt über Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn ich Entscheidungen verantwortungsbewusst treffen möchte, dann ist die Frage, was sind die möglichen Folgen der Alternativen, die ich berücksichtigen muss, wenn ich verantwortungsbewusst entscheiden will. Und das geht dann gerade indirekt in die Frage des Zukunftswissens hinein. Wie kann ich eigentlich wissen, was mögliche relevante Folgen sind, die ich betrachten soll? Und da gibt es halt ganz nahe und ganz weite, insbesondere wenn wir an Umweltprozesse denken.
Ich habe versprochen, dass wir am Anfang ein bisschen bei der Philosophie noch bleiben, bevor wir dann in die Einzelthemen gehen. Und die Philosophie fragt sich ja immer, auf welcher erkenntnistheoretischen Grundlage kann ich denn überhaupt in die Zukunft blicken? Eben, da sind wir schon mal beim Wissen, aber die Erkenntnislage jedes Einzelnen, also was weiß ich denn über die Zukunft? Nicht viel. Was kann ich über die Zukunft wissen, Trude?
Ja, also die Frage ist, was sind meine Wissensquellen in dieser Sache? Es wird natürlich sehr viel darüber geschrieben, was wir als ernsthafte Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und das heißt, wenn wir versuchen, etwas über die Zukunft zu sagen, dann extrapolieren wir im Prinzip aus dem, was wir über die Gegenwart wissen und was wir von der Vergangenheit wissen. Und das heißt eben, dass das, was wir über die Zukunft wissen, aus prinzipiellen Gründen unsicher ist, weil man ja nicht weiß, ob es in der Zukunft in gleicher Weise fortgeht, als es in der Vergangenheit war. Und gerade wenn ich jetzt an die Umwelt denke, kann man sagen, wie wird das jetzt sein? Wird jetzt unser Klima wirklich sehr stark wärmer werden oder nicht? Das kommt halt ganz drauf an, auch was die Menschen tun. Und wie sich dadurch die Prozesse in der Natur ändern. Das heißt, die Zukunft ist im Prinzip unsicher und wie sie werden wird, entscheiden wir mit unserem Tun. Aber das ist als solches nicht neu, das war schon immer so.
Jetzt Philipp, eben, du bist Journalist, du bist nicht Philosoph, das heißt, du bist evidenzbasiert, du recherchierst. Recherchierst du die Zukunft?
Ja, ich glaube, man geht von verschiedenen Annahmen aus. Ich denke, was heute neu ist, in den letzten, mit der Digitalisierung Einzug gehalten hat, das ist, dass man exponentiell denkt. Nicht, man denkt nicht mehr so weiter, sondern es gibt ja das, der Kern der Digitalisierung ist das berühmte Gesetz von Moore, das sagt, dass sich die Transistoren alle 2 Jahre auf einem Chip verdoppeln und dass es dann diesen Effekt gibt, dass plötzlich alles explodiert. Es gibt ja dieses Buch von Nassim Taleb, das ich zwar weit beschätzt finde,
aber stimme ich zu.
Der eben die schwarze, das ist eigentlich sehr viel mehr, wegen dieser exponentiellen Entwicklung, sehr viel mehr schwarze Schwäne gibt, als man eigentlich bis anhin gemeint hat. Das, glaube ich, ist ein neues Denken, das ich zumindest vorher nicht gekannt habe. Das sehr eng verknüpft ist auch mit der Digitalisierung und diesem Motion-Gesetz.
Und jetzt in der Medizin, ich meine, macht es denn Sinn, dass ich mir Angst mache, weil ich theoretisch krank werden könnte? Es macht ja eigentlich erst Sinn, wenn ich weiß, ich bin krank oder es gibt Anzeichen dafür. Also welchen Zugang zu Wissen und Zukunft macht man sich in der Medizin zunutze?
Na, ich denke, auch da geht es wieder darum, sich nicht von irgendeiner diffusen Angst lähmen zu lassen. Es geht in der Tat darum zu wissen, ich kann auch, wenn ich das möchte, im Sinne der Prävention natürlich auch was tun im Rahmen der Möglichkeiten. Es bleiben Unsicherheiten und die Medizin, das ist ja eine der großen Herausforderungen, wenn klinische Entscheide getroffen werden müssen, die werden vielfach unter Unwissenheit getroffen. Es gibt bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Wie sehr sich jemand zum Beispiel nach einem Schlaganfall erholt, ist ungewiss. Wie die Prognose ist von jemandem, der im Koma liegt. Und dennoch müssen wir Entscheidungen treffen. Und ich denke, jetzt nicht allein auf das Individuum gedacht, sondern insgesamt auf die Gesellschaft gedacht, ist die Chance, dass wir in die Zukunft denken, ist, dass wir sowas wie hypothetische Narrative entwickeln können. Und ich denke, diese Narrative, diese Stränge, die wir sozusagen, diese Lichtstrahlen, die wir versuchen, in die Zukunft zu schicken, sagen auch ganz viel über uns als Gesellschaft aus und vielleicht sogar auch über unser Potenzial, auch mit verschiedenen Zukunftsszenarien letztlich noch fertig zu werden.
Jetzt sagen wir doch alle drei noch, warum hat man überhaupt Angst? Also ich könnte ja sagen, ja okay, Gösgen könnte explodieren und die Welt könnte untergehen und krank könnte ich auch noch werden. Aber nichts deutet im Moment konkret darauf hin. Ich habe keine Evidenz dafür. Und trotzdem haben viele Leute eben Angst. Also warum hat man überhaupt Angst vor was, von dem man doch gar nicht weiß, ob es jemals passiert? Fühlt sich jemand berufen?
Ich denke, das kann auch die Angst sein vor dem Kontrollverlust. Oder ist es irgendwas Unbekanntes? Ich kann das nicht alles bis ins Letzte ausleuchten, bis in den letzten Winkel hinein. Es mögen Dinge eintreten, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich weiß nicht, ob ich dafür letztlich gerüstet bin. Und vielleicht für jemanden, für den Kontrolle sehr wichtig ist, der würde dann natürlich Bedenken haben, wenn ich nicht weiß, bin ich ausreichend gut vorbereitet, was passiert, ich muss reagieren, bin mit Situationen konfrontiert, mit denen ich nicht gerechnet habe und die für mich völlig unvorhergesehen waren.
Ich würde das gerade gerne in ganz gleicher Weise nochmal sagen, und zwar mit einer kleinen Geschichte von Uli Steck, dem Extrembergsteiger. Ich weiß nicht, wer wie ich viel im Zug fährt, der liest auch diese Zeitschrift Wir, und da gibt es ein Interview mit Uli Steck, und der wird gefragt, ob er denn nicht Angst hat, wenn er da ohne Seil diese Eiger Nordwand hinaufspringt. Und dann sagt er, ja, er rennt ja. Da sagt er, ja, also... auch nach 41 Mal ist die Eiger Nordwand immer noch gleich gefährlich. Aber ich kenne mich und ich weiß, wie ich mich verhalten muss, wenn da was geschieht. Das ist der Punkt von Kontrollverlust. Aber Uli Steck springt nicht nur die Eiger Nordwand hinauf, er geht auch auf die 8000 Annapurna, und dort ist er zurückgekommen und sagt, ja, also da habe ich sehr großes Glück gehabt, dass ich heil heruntergekommen bin, und ich habe... gesehen, dass es nicht richtig ist, wenn ich weiterhin an meine Grenzen gehe. Das heißt, das ist eine Situation, wo mir eine Gefahr drohen kann, und das finde ich ist so, dass die eine Komponente, man hat Angst, wenn eine bestimmte oder eine unbestimmte Gefahr droht, auch wenn eine unbestimmte droht, das würde ich sagen. Und man hat Angst, wenn man nicht weiß, ob man dieser Gefahr begegnen kann. Und das kann man auf das Individuum beziehen, oder man kann es auf die Gesellschaft beziehen. Man kann jetzt sagen, ich kann mich von der Angst befreien, indem ich die Informationen nicht zur Kenntnis nehme oder sie ablehne. Oder ich kann mich von der Angst befreien, indem ich mir Vorstellungen mache, ich könnte adäquat handeln beispielsweise. Und das ist aber eigentlich gar nicht so. Von daher denke ich, ist es interessant, sich zu fragen, in Bezug auf die Zukunft, sind wir in einer Situation der Eiger Nordwand für Steg oder sind wir in einer Situation des Annapurna?
Ja, ich sehe das eigentlich auch ähnlich. Es gibt ja eine rationale Angst, die dazu führt, dass man Risiken einschätzt. Es gibt den schönen Spruch auf Englisch, if you take a risk, you don't take any chances. Also dass man sich dann, dass man vernünftig mit möglichen Gefahren umgeht, das ist ja die rationale Seite, und es gibt eine sehr, sehr irrationale Seite bei den Menschen. Also ich habe beispielsweise Angst vor Schlangen, obwohl in der Schweiz meines Wissens in den letzten 100 Jahren niemand an einem Schlangenbiss gestorben ist. Trotzdem hat man davor Angst. Das ist eigentlich dann nichts mit einer realen Gefahr. Man hat auch eher das Gefühl, dass man im Flugzeug abstürzt, obwohl man die Gefahr, dass der Flugzeug abstürzt, viel kleiner ist, als dass man sich im Haushalt eine tödliche Verletzung einbringt. Also es gibt diese rationalen und irrationalen.
Wir waren kürzlich einen Kaffee trinken und dann hast du so gesagt, ich habe neulich echt zum ersten Mal so schlecht geschlafen, weil ich auf einmal es für möglich hielt, dass Trump Präsident von USA wird. Und ich habe damals gelacht und sagte, ja, irrationale Ängste, es wird schon... Ja. Jetzt ist eine. Hast du jetzt mehr Angst vor der Zukunft, die auf uns alle dazukommt?
Ja, ich denke schon, dass wir, also Angst ist, ich weiß nicht, ob man das Angst hat.
Oder bist du besorgt, um in die Terminologie von Trude Hirsch umzusteigen?
Also auf jeden Fall erleben wir, ich schreibe ja schon relativ lange, dass wir uns am Ende eines Zyklus befinden, dass wir wahrscheinlich vor einer fundamentalen Änderung stehen. Das haben ja schon relativ viele gescheite Leute, dass man quasi wieder so in einem epochalen Umbruch ist. Und jetzt passiert es und ja, es ist ein bisschen gruselig, ja? Also was da alles passieren kann. Ja.
Trude, du sagtest eben, Angst gefällt dir nicht. Du wolltest gern die Frage stellen, sollen wir um die Zukunft besorgt sein? Und zwar in zweifacher Hinsicht, soll ich mir Sorgen machen, weil es Gründe dafür gibt, aber auch soll ich besorgt sein im Sinne, was kann ich tun, um Sorge zu tragen? Warum gefällt dir das jetzt besser als Angst haben?
Weil das zugleich ein sinnvoller Umgang mit einem Gefühl ist. Angst ist ein Gefühl, das durch diese Faktoren ausgelöst werden kann. Und es geht einem nicht besonders gut, wenn man Angst hat, aber ist es auch ein wichtiges Signal. Das heißt, wie kann ich auf dieses Signal reagieren? Ich kann eben versuchen, das besser einzuschätzen, was droht. Und das ist die eine Seite, inwiefern soll ich mir Sorgen machen? Und die andere Seite ist, was kann ich tun, individuell und kollektiv? Darum finde ich diesen Ausdruck, sich um die Zukunft sorgen, eigentlich besser in dieser doppelten Bedeutung.
Und im Hinblick auf Medizin, da kann man ja sehr viel vorsorgen und sehr viel präventiv machen. Und ich denke da an den Fall dieser allseits bekannten amerikanischen Schauspielerin, die sagt, dann lasse ich mir doch lieber gerade was amputieren, vor Sorge darüber, dass ich da eine Krankheit, also es ging um die Brustamputation von Angelina Jolie, die dachte, bevor ich Brustkrebs kriege, lasse ich sie amputieren. Ist das sinnvoll, die Sorge, die Vorsorge so weit zu treiben? Oder ist das, habe ich dann mehr Kontrolle über meine Zukunft, wenn ich so präventiv bin?
Naja, auch da denke ich, muss man wieder unterscheiden. Es kann eine überschießende Sorge geben, vielleicht sogar eine krankhafte Besessenheit mit bestimmten Problemen, wo man vielleicht bestimmte Problematiken auch wirklich überschätzt. Aber es kann natürlich auch ganz rationale Gründe geben, warum man sagt, dass man auch zum Teil zu einer drastischen Vorsorgemaßnahme schreiten kann. Angelina Jolie hat ja damals dargelegt, in einem längeren Artikel, war es in der New York Times oder ich weiß nicht mehr, irgendeinem prominenten Organ, ihre Gründe dafür, und die waren durchaus natürlich nachvollziehbar, und aufgrund ihres Genstatus hatte sie natürlich auch ein erhöhtes Risiko. Von daher denke ich, nicht immer ist eine drastische Maßnahme sozusagen überzogen, aber ich denke, dass Ärzte uns helfen können, idealerweise eben hier, wenn wir sagen, ja, ich mache mir Sorgen um diesen Leberfleck, ich mache mir Sorgen um diesen, was auch immer es sein mag, um diese Schwellung hier, dass sie uns helfen, richtig einzuordnen, wie eigentlich die Risiken real sind.
Jetzt um meinen eigenen Körper kann ich mir deutlich mehr Sorge selber tragen, als ich das zum Beispiel im Hinblick auf die Umwelt kann. Da habe ich noch so 8 Milliarden andere, die da rumwuseln und konsumieren oder für Ausstoß sorgen. Wie viel Sinn macht es denn, mich als Einzelindividuum Sorge zu tragen für die Zukunft der Umwelt?
Ja.
Vielleicht das Mikrofon näher am Mund.
Ja, also ich würde sagen, das macht aus zwei Gesichtspunkten sind. Also wenn man sagt, die der Umwelt Sorge tragen ist eine kollektive Aufgabe, wenn sie Wirkung haben sollte. Und wir wissen jetzt aus der Ethik, und das scheint mir eine sehr überzeugende Position zu sein, dass wir der Aufgabe sind, auch wenn wir kollektiv Verantwortung tragen, ist es nicht so, dass sozusagen die moralische Komponente dieser Verantwortung kleiner wird, dass man sie sozusagen teilen kann durch die Anzahl Personen, die diese Verantwortung tragen. Also wenn das jetzt so und so viele Millionen sind, habe ich nur einen so und so viel millionsten Teil, sondern moralische Verantwortung habe ich qua moralfähigem Subjekt. Und dass mein Wirkungsanteil sehr klein ist, das hat halt dazu mit zu tun, dass es eine kollektive Wirkung ist. Und das heißt halt dann auch, dass ich als Individuum immer auf zweiter Ebene denken muss. Einerseits, was sozusagen meine eigene Sorge für mich ist, wo ich Maßnahmen machen kann. Aber andererseits bin ich ja auch ein zivilgesellschaftliches Subjekt und kann mich für Institutionen engagieren. Und hier habe ich auch eine Verantwortung.
Also gehen wir vielleicht mal auf die Länderebene. Die Schweiz ist ein kleiner Teil der Weltgemeinschaft und es ist gerade der Klimabericht Schweiz erschienen. Du sagtest, du könntest darüber vielleicht was sagen. Wie steht's denn um unsere Umwelt hier?
Das will ich jetzt, glaube ich, nicht so im Detail auspassen. Ich denke, ich weiß nicht mehr als Sie alle, die auch die Medien zur Kenntnis nehmen. Ja? Also wir wissen, dass wir jetzt, was den reinen Temperaturanstieg betrifft, fast dreifach so viel wie im globalen Durchschnitt in der Schweiz finden. Und wir sehen, das hat Auswirkungen, wenn wir in der Schweiz jetzt spezifisch schauen, beispielsweise Berner Oberland, wo der Permafrost aufgeht, heißt das, dass es mehr Moorgänge gibt, heißt das, dass das Geschiebe sich verändert, heißt das, dass die ganzen Strömungsverhältnisse in der Aare sich verändern etc. Man kann jetzt nicht genau sagen, wann das, was oder was passiert, aber die Voraussetzungen, dass sich die Verhältnisse verändern, die sind gegeben. Und der Klimabericht, der macht jetzt gerade zu diesem letzten Bericht, zu diesem letzten Punkt eine interessante Aussage, dass er sagt, die Anpassungsmaßnahmen, also wie tragen wir uns Sorge, dass wir selber hier in der Schweiz nicht gefährdet sind, das sind Dinge, die wir sozusagen in der Schweiz, in der Region, in der Nation machen können. Die Frage, wie werden wir präventiv tätig, dass die Dinge sich nicht weiter beschleunigen? Das sind Dinge, die wir auf der internationalen Ebene tun müssen. Und wir müssen auf beiden Ebenen handeln. Denn sozusagen uns in der Schweiz schützen wollen, das geht ja nicht, denn die Auswirkungen sind ja auch ganz woanders. Das Wichtige ist, dass das sich so stark verlagert. Beispielsweise, wenn wir zu Hause im Schmiedeofen ein Feuer anzünden und dann nehmen wir dieses farbig bedruckte Papier und denken uns nicht viel dabei, aber dieses farbig bedruckte Papier, das stößt ganz viel Feinstaub aus und man hat inzwischen herausgefunden, dieser Feinstaub verlagert sich auf die Südhalbkugel und dass es in der Sahara mehr Wüste gibt und dass die Menschen aus den Dörfern fliehen, weil sie keine Landwirtschaft mehr betreiben können, hat mit diesen verlagerten Feinstoffen zu tun. Ja? Also von daher gibt es allerlei, dass man präventiv, also reduktiv auch tun muss. Und wir wissen, dass wir vor Flüchtlingsströmen auch mit der Masseneinwanderungsinitiative nicht geschützt sind.
Also bleiben wir vielleicht noch mal ein Punkt bei der Umwelt. Das Individuum kann etwas machen, ein Land kann etwas machen. Deutlich mehr Einfluss als jetzt wir vier hier oder von mir aus der Uli Maurer hat jetzt aber doch ein Präsident eines ganzen Kontinents. Und wenn der jetzt auf einmal beschließt, Klimawandel ist ein Spaß und ist überhaupt nicht real, machst du dir jetzt mehr Sorgen um die Zukunft der Umwelt?
Ja, ich mache mir natürlich schon mehr Sorgen darum. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch, dass jeder Präsident nicht im luftfreien Raum sozusagen operieren kann. Er kann nicht gegen eine technologische Entwicklung operieren, auch wenn die technologische Entwicklung das nicht alleine macht. Also ich bin nicht sicher, ob alles so geschehen wird, wie man im Moment befürchtet. Ja? Aber man muss schon davon ausgehen, dass sich Dinge nicht so direkt vorwärts entwickeln. Und deshalb, wenn man denkt, was kann man jetzt tun, dann eben genau diese Überlegung machen, dass es, auch wenn wichtige Player jetzt diesen Prozess verzögern, dass es nicht heißt, dass andere dranbleiben und Modelle entwickeln, wie man gut leben kann ohne diese negativen Ausstöße. Und das setzt dann eben auch Maßstäbe für andere. Auch das ist eine Funktion, wie man Einfluss nehmen kann.
Und wenn wir jetzt von der Umwelt zur Wirtschaft gehen, die Zukunft der Wirtschaft, also rechts und links höre ich, wir werden keine Jobs mehr haben und wir werden in der Altersarmut landen und die Roboter nehmen uns die Jobs weg und die Digitalisierung nimmt uns sowieso die Jobs weg. Wie siehst du?
Ich teile diese Einschätzung natürlich nicht. Ich sehe in der Digitalisierung vor allem auch eine große Chance. Und wenn uns die Digitalisierung die hässlichen Jobs wegnimmt, die langweiligen Routinearbeit wegnimmt, ist das wunderbar, nicht nur so. Und der BAMF befreit sie uns von der Lohnsklaverei. Ich glaube, wir haben heute erlebt, dass diese ganz merkwürdige Situation, dass wir eigentlich den Überfluss nicht managen können. Ich meine, der Kapitalismus beruht eigentlich auf dem Mangel. Und der Kapitalismus ist sehr effizient gewesen, den Mangel zu beseitigen. Heute haben wir zumindest in der Schweiz und der westlichen Welt einen Überfluss und wir können leicht diesen Überfluss nicht handeln. Und dann, das führt zu paradoxen Situationen, dass wir eigentlich in einem Meer von Wasser ertrinken, oder dass wir trinken, also in einem Überfluss, die nicht an sich zu uns Angst um unseren Job machen, den wir ja vielleicht gar nicht so gerne haben. Also es gibt ja auch diesen Spruch, wir machen einen Job, den wir nicht lieben, um Dinge zu kaufen, die uns nicht passen, nicht? Und so weiter.
Die wir nicht brauchen, genau. Ihr seid neulich eben bei der ersten Industrialisierung, hieß es ja, was sollen die armen Leute machen, die eben Pferdekutscher war und Kohleschaufler. Dafür gibt es heute Suchmaschinenoptimierer. Also teilst du diesen Glauben, dass in der Zukunft schon lauter tolle neue Sachen entstehen werden?
Nein, ich glaube, das hat auch eine sehr ernsthafte Seite. Also es gibt, also das Buch des Jahres der Ökonomie, es gibt immer so einen Bestseller. Vor 2 Jahren war es Piketty und heute, das Jahr ist es Robert Gordon. Das ist ein amerikanischer Wirtschaftsökonom, der sehr schlüssig aufgezeigt hat, dass eigentlich die Industrialisierung zwischen 1870 und dem Zweiten Weltkrieg, da sind alle wichtigen Dinge passiert. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass seither eigentlich die Menschen vor 1800, vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, die haben viel näher in das Mittelalter gelebt als bei uns, während die Menschen um 1950 sehr viel näher bei uns waren als bei den Menschen 1870. Und das beweist ja sehr schlüssig, dass das ist unumfangreich. Nur das ist in einer analogen Welt und das ist einer begrenzten Welt. Wir haben das heute immer, also er ist davon lange ausgegangen, um das vielleicht klar zu machen, dass, sagen wir, vor dem Bürgerkrieg in Amerika haben 80% der Menschen ein inhumanes Leben geführt, das, wie es heißt, Last Devotees in Short, war jetzt dabei, Leviathan so schön heißt, nicht? Aber, und wir haben das auch heute immer noch, wir haben eben heute immer noch 80% der Menschen, die eigentlich in diesen Verhältnissen leben. Wenn wir Afrika, Indien und weiß nicht was dazu nehmen, haben die diese Einkommensverteilung immer. Aber wir werden das nicht mehr mit einer analogen industriellen Revolution schaffen können, weil wir einfach nur eine Erde haben. Also wir brauchen die Digitalisierung, die eben nicht Kohle und Öl und all diese Dinge verbraucht, weil wir sonst den Planeten kaputt machen. Also wir brauchen den technischen Fortschritt vor der Digitalisierung, wenn wir, was ja sicher letztes Ziel sein muss, allen Menschen ein humanes Leben ermöglichen wollen.
Aber nichtsdestotrotz geht weithin die Sorge um, dass Roboter einen Teil der Jobs machen werden, die jetzt Menschen machen. Und womit verdienen denn diese Menschen ihr Geld? Also in der Schweiz hatten wir die Chance, über das Grundeinkommen abzustimmen, wurde nicht angenommen.
Ja, das braucht vielleicht noch ein paar Mal, aber gerade beispielsweise im Silicon Valley ist das Grundeinkommen sehr beliebt. Gerade aus diesem Grund.
Okay.
Wenn die Roboter die Jobs erledigen, dann werden wir Grundeinkommen brauchen. Aber das ist ja nichts Schlechtes.
Ah, nein, ich hätte es gern. Ich darf nicht abstimmen, ich bin Usländer. Immer noch. Also wenn wir schon bei den Robotern sind, in der Medizin halten die auch sehr stark Einzug. Wir hatten gerade dieses tolle Sache, den Cybathlon. Ich höre dauernd eben die Cyborgisierung. In der Medizin, die Zukunft der Medizin, du bist die Fachfrau. Wie sieht die Zukunft der Medizin aus? In 3 Sätzen.
Und das tritt also dann auch noch ein, ja?
Ein paar Stichworte, wie siehst du das?
Also ich glaube, die zunehmende Technisierung ist sicher ein Aspekt. Wenn wir so die letzten Jahrzehnte mal zurückblicken, da hat sich wahnsinnig was getan. Wir denken in den 50er Jahren, da konnte man viele Patienten noch nicht an Leben erhalten, die heute selbstverständlich in einer Intensivstation über längere Zeit hinweg am Leben erhalten werden konnten. Das zeigt auch so die sozialen Verwerfungen. Man hat sich damals wahnsinnig schwer getan. Was machen wir mit diesen Patienten, die eigentlich keine Aussicht auf Besserung mehr haben, aber jetzt hängen sie an den Maschinen. Sie leben noch oder leben sie auch nicht mehr. Es hat sogar dazu geführt, dass man den Tod neu definiert hat, von der Definition des Herztods hin zum Hirntod, was vorher nicht sozusagen kein Konzept war, das man gedacht hat. Das heißt, diese Technisierung kann natürlich ganz wichtige neue Entwicklungen auch unseres Denkens über so wichtige Fragen wie Leben und Tod aufwerfen. Jetzt, was so Roboter betrifft, natürlich in manchen Bereichen ist das spektakulär, in anderen wesentlich weniger. Ich habe neulich eine Vorstellung von der ETH gesehen, wo man Roboter ja entwickelt, die sich auch selbstständig fortbewegen, dann Dinge selber spüren und dann sozusagen da reagieren. Und dann wurde eben auch ein so ein Roboter vorgestellt, der Wäsche zusammengelegt hat. Und das war noch so unbeholfen, da habe ich mir gedacht, naja, da brauchen wir uns bislang noch keine Sorgen machen, dass die uns die Arbeit wegnehmen. Das hat ganz, ganz lange gedauert, aber vielleicht wird auch das mal perfektioniert. Ich denke, Technisierung ist sicher eine Seite, dass wir vielleicht noch zielgenauer operieren können. Gerade im Bereich zum Beispiel der Hirnoperation ist natürlich wahnsinnig toll, wenn man ein Gerät einsetzen kann, das wesentlich präziser und ohne Zitterer und sonst wie agieren kann. Ich denke aber, das ist sicherlich nicht, das ist vielleicht ein Trend. Aber da gibt es ganz viele andere Trends, in die man denken könnte, wie zum Beispiel die Ökonomisierung der Medizin. Das ist jetzt eher eine Schiene. Wir denken, wenn wir an die Zukunft denken, häufig an Hightech und so weiter. Aber die Frage, werden wir uns das alles noch leisten können? Wer wird Zugang haben? Werden wir eine Zweiklassenmedizin haben, wo manche eben Zugang zu allem Möglichen haben, andere nur noch zu sehr wenig, nur noch zum Notwendigen? Das sind, denke ich, wichtige Fragen, die wir im Zuge dieser Technisierung mitverhandeln müssen.
Ja, ich habe ja die Stichworte eben Alter, Pflege, Kosten, Kontrollverlust bis hin, aber auch Machbarkeitswahn. Ich hatte ein Gespräch mit der Neonatologin, die sagte, ja, wir hatten jetzt ein 380 Gramm schweres Embryo zur Welt gebracht, das ein Jahr lang im Brutkasten. Warum? Ja, weil es machbar war. Ist das auch sinnvoll? Ist das auch wünschenswert? Eben, wir können die Leute länger am Leben halten, wir können mehr am Leben erhalten und wir haben noch kein Grundeinkommen.
Genau, und da kann dann wieder Angst auftreten. Man sagt, allmählich, was kann man auf einmal alles? Damals, als sich diese Möglichkeiten in der Intensivmedizin entwickelt haben, hatten viele Leute Angst, ich sterbe und bin eben hänge an Schläuchen. Und das hat sich bis in unsere Zeit hinein erhalten. Das heißt, ich möchte alles bloß am Lebensende nicht an irgendwelchen Schläuchen hängen. Und ich denke, da müssen wir eben auch wieder gucken, dass man die Kontrolle wieder zurückgewinnt. Und da gibt es so Konzepte, die jetzt nicht weiter sexy und glitzy und sonst wie sind, aber so wichtige und, sagen wir mal, geerdete Konzepte wie eine gemeinsame Vorausplanung. Es gibt ein Buch vom Atul Gawande, einem wichtigen Mediziner in den USA, der selber hochspezialisierter Chirurg ist, der gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir uns in der Medizin nicht von der Machbarkeit davontragen lassen, dass wir nicht sagen, ja, ich kann Ihnen hier diese hochspezialisierte Technologie noch angedeihen lassen und das können wir auch noch probieren, dann geht es noch dahin, sondern wir müssen wieder zurück und die Leute fragen, wo stehst du denn im Leben, was ist dir wichtig, was sind denn die Prioritäten, um welchen Preis bist du bereit, den nächsten Therapieversuch noch zu unternehmen? Also auch da wieder wunderbar, dass es diesen Horizont an technologischen Möglichkeiten gibt, aber wir müssen uns immer wieder rückversichern, ist es das, was wir im Augenblick wollen und auch natürlich dann auf der individuellen Ebene, entspricht das denn den Werten des Individuums? Möchte jemand zum Beispiel, der vielleicht schon hochbetagt ist, wirklich noch sehr intensive Therapieversuche? Manche vielleicht ja, aber andere vielleicht eben auch nicht.
Ich wurde ja gehalten, jeweils zu jedem Thema auch zu fragen, um was kann die Philosophie dazu beitragen. Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen. Und bei dir ist klar die Ethik. Wir hatten mal eine tolle Diskussion mit Professor Weder, Thoraxchirurg, der halt auch sagte, eine Lungentransplantation ist was vom Aufwendigsten, es ist was vom Schwierigsten, die Spenderorgane zu bekommen. Ist es ethisch vertretbar, dass ich jetzt noch einem 90-Jährigen, ich hoffe, es hat nicht ganz viele 90-Jährige mit Lungenproblemen im Saal, das noch mache oder sage, nein, du fliegst von der Liste, das kriegt der 9-10-Jährige. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ja, lass es uns ökonomisieren, wer zahlt, der bekommt. wo, in welche Zukunft gehen wir denn da? Es gibt ja alle möglichen Gedankenexperimente. Und was ist da ethisch vielleicht oder auch nicht vertretbar?
Ich glaube, ein Schlüsselkonzept da ist wirklich ein genuiner Respekt vor der Autonomie des Individuums, des Patienten. Ich höre häufig die Hypothese, ja, wenn ihr die Patienten fragt, die wollen ja alles und die Angehörigen, jede besteht auf allem. Das entspricht mir leider überhaupt nicht meiner Alltagserfahrung. Ich möchte es unbedingt irgendwann mal als Studie laufen lassen, ob die Leute wirklich alles vom Gesundheitssystem abrufen wollen. Ob wir wirklich alle solche Maximierer sind. Und von meinem Erfahrungshorizont ist es überhaupt nicht so, sondern die Leute wägen sehr wohl ab, möchte ich denn jetzt noch im Alter diesen Gelenksersatz zum Beispiel, möchte ich mir das zumuten? Aber häufig fehlen uns die Informationen und da steckt jetzt auch zum Beispiel in der Digitalisierung wieder eine enorme Chance. Insofern, als wir die Möglichkeit haben, an Daten zu kommen, die uns früher vielleicht sehr schwer nur zugänglich wären. Wir können an die neueste Evidenz ran. Es gibt viele Bestrebungen, dass diese Evidenz bezüglich Studien, die es zum Beispiel gibt, zu Nutzen, Vorteilen und Risiken und Belastungen, dass die auch wesentlich zugänglicher wird, dass die so aufbereitet wird, dass man auch ohne Fachexpertise in dem speziellen Fall das verstehen kann. Es gibt neue Communities von Patienten zum Beispiel, die Erfahrungen gemacht haben mit bestimmten Operationen. Kann ich mir anschauen, kann mich einbringen, kann chatten mit diesen Leuten in weiß nicht wo. Das heißt, von daher kann ich mir sehr viel sorgfältig überlegen, was möchte ich denn wirklich nutzen? Und meine Hypothese, nicht bewiesen, aber meine Vermutung, ich nicht das Ganze hineingehen würde, ist, dass wir eben, wenn wir sorgfältig informiert sind, was es bringt, was es kostet, vielleicht noch eine Chemo, noch mal 3 Monate extrem eingeschränkte Lebensqualität, dass viele von uns sehr sorgfältig abwägen würden.
Jetzt kommen wir auf die Umwelt. Also ich habe jetzt die Wahl, ich kann die Senator King Kong Platin-Karte verfliegen und Milliarden Meilen fliegen für meine privaten Ferien. Ich kann auch Tonnen von Fleisch essen. Ich kann meinen Footprint gigantisch groß machen. Wir in der westlichen Welt tun das zum Teil. Wenn wir alle leben, würden wir ein chinesischer Reisbauer auf seiner Scholle und der Weltfootprint wäre bedeutend kleiner. Hätten wir vielleicht weniger Probleme in der Zukunft. Gibt es sowas wie eine Ethik im umweltbezogenen Verhalten?
Ja, und ich finde, die ist eigentlich auch offiziell in Kraft. Und da würde ich sagen, das ist das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Und dort geht es ja eigentlich um die Frage, wie wir diesen Wachstumsprozessen, sage ich jetzt mal, sei das jetzt in der medizinischen Versorgung, sei das im privaten Konsumverhalten, sei das im Wirtschaftsverhalten, wie man diesem Wachstum Grenzen setzt. Ja? Und dafür steht ja der Begriff der Nachhaltigkeit und dieser Begriff der Nachhaltigkeit, der schlägt ja auch vor, wie man diese Grenzen setzen sollte, nämlich die Grenzen sollte man so setzen, dass eine Entwicklung auch in Zukunft gegenwärtig und in Zukunft dem Gemeinwohl verpflichtet ist, also dass die gegenwärtigen und die künftigen Menschen eben ihre Bedürfnisse befriedigen können und dass man, das ist sozusagen keine neue Idee, was daran neu ist, das ist, dass man sich bewusst ist, dass diese Möglichkeit der Aufrechterhaltung des Gemeinwohls ganz zentral an die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen bedingt ist und dass sie ganz zentral davon abhängig ist, wie der Stand der technologischen Entwicklung ist und wie unsere Regeln, unsere Institutionen aussehen, wie diese Dinge verteilt werden. Das sind alles Punkte, die du ja auf die Digitalisierung genauer angesprochen hast. Und diese Idee, die wir damit haben, die wir auch damit geboren haben, 1992 in Rio, ist ja, dass wir diese Grenzen auf demokratischem Weg setzen. Und das ist abhängig davon, wo man lebt, wann man lebt, wie die gesetzt werden. Und wir sehen jetzt, dass das ein langsamer Prozess ist, wenn man anschaut, wie die Umweltprobleme sich entwickeln und wie damit Gesundheitsprobleme, Wirtschaftsprobleme etc. interagieren. Und ich bin mir nicht so sicher, wie langsam sie wirklich sind, wenn man sich überlegt, was es für eine Veränderung ist. Was mich in diesem Zusammenhang jetzt ganz neu, ganz sehr beschäftigt hat, ist, ich habe mit Kollegen aus der Ökologie haben wir zusammen ein Seminar mit Masterstudierenden, wo wir Klassiker des Umweltdenkens lesen. Und diese Studierenden können einmal vorschlagen, was Sie gerne lesen würden. Und wir lesen das dann. Also es sind 25, man hört 25 Vorschläge. Wir wählen 2 aus und die beiden ausgewählten Vorschläge waren zum einen eine These des Historikers Len White, der sagt, diese Umweltprobleme, die hängen mit der christlichen Auffassung zusammen, dass der Mensch sich die Natur unterordnen soll und wir müssen unsere christliche Auffassung ändern. Also wir müssen ganz wesentlich eine neue christliche Religion schaffen, wie Franz von Assisi. Also im Grunde genommen eine Idee, dass die Grenzen durch eine religiöse Doktrin gesetzt sind. Das hat mich sehr überrascht. Das Zweite, was ausgewählt worden ist, waren Texte von Naturvölkern in Australien und in China, die auch über die Spiritualität der Natur gehen, wo auch sozusagen die Proportionen, die Kräfteverhältnisse in der Natur gesetzt sind, also den Menschen vorgegeben sind. Hat mich ungeheuer beschäftigt in unserer aufgeklärten Zeit von Naturwissenschaftsstudierenden der ETH.
Das ist schön. Jetzt Wirtschaftsethik, Wirtschaftsphilosophie, gibt's viel. Ich habe für eine amerikanische Bank gearbeitet, da kam ich mit dem Wort Ethik, dann haben sie mich ausgelacht und gesagt, you're not here to be ethical, you're here to make money. Hast du besonders viel Hoffnung oder machst du dir eher Sorge, wenn es darum geht?
Also ich habe eine gewisse Sorge, dass die Digitalisierung sehr stark einhergeht mit einer unglaublichen Allmachtsfantasie, die sich überall abspielt. Also im Silicon Valley wurden alle sehr alt werden, am liebsten unsterblich und ja. Die meinen das sehr ernst. Es gibt da Kantis des Ray Kurzweil, der echt daran glaubt, dass er ab 2040 sich mit künstlicher Intelligenz vereinen kann und dann im Laptop oder in den Cyberspace weiterleben kann. Und das sind nicht so, und sie haben auch die Fantasie, dass die Menschen letztlich das ganze Weltall beherrschen und durchdringen. Und das ist schon eigentlich eine Tendenz, die, ja, vor 20 Jahren hätten wir die noch ausgelacht, was du beruhen und adoleszente Träume, aber heute ist das wieder sehr, sehr ernst genommen, auch so die Gründer von Google und so, die machen da alle mit. Also diese Allmachtsfantasie und auch die Fantasie einer Superintelligenz, die jetzt auch sich verbreitet, da habe ich schon auch Sorge. Ich weiß nicht, ob das wirklich sich machen lässt oder ob man da nicht etwas an Grenzen gelangt, die man eigentlich nicht beschreibt.
Also manchmal, ich habe in deinem Buch ein bisschen über deinen Optimismus gestaunt, weil in deinem letzten Buch hast du dich explizit zum Beispiel gegen Zalando gewendet und die verdanken ihren Aufstieg ja auch der Digitalisierung, wo ich bei Zalando bestelle, Leute, die schier nichts verdienen, bringen mir mein Zeug, erzeugen CO2-Ausstoß, auf der grünen Wiese wird was gebaut, passt mir nicht, schicke ich zurück, wieder CO2-Ausstoß.
Ja, auch das ist der kranke Bruder von Amazon, also wirklich der kranke Bruder.
Der kranke?
Bruder von Amazon, also das ist nicht ist eine Kopie von Amazon, aber eine schlechte Kopie. Es hat eigentlich nicht so viel mit Digitalisierung zu tun, sondern mehr mit der Ausbeutung von weniger Arbeitskraft.
Und dennoch, die Wirtschaft ist immer noch getrieben vom Primat des Geldes, ja, soweit ich das beurteilen kann.
Ich denke, das wird sich irgendwann nicht mehr aufrechnen, weil eigentlich, man spürt es ja überall, wir merken, dass das Finanzsystem instabil wird, wir haben Negativzinsen, etwas, das wir uns vor 20 Jahren nicht einmal vorstellen konnten. So gesehen, ja, ich glaube, man hat in der Wirtschaft das Gefühl, ein Zyklus. Es gibt ja in der Wirtschaft die sogenannten Kondratjew-Zyklen, die 60 Jahre dauern. Und eigentlich wäre dieser Zyklus schon vorbei. Also eigentlich müsste jetzt etwas Neues beginnen.
Wir sind jetzt quasi schon am Punkt, wo ich eigentlich ins Publikum geben würde. Es hat jüngere, ältere, mittlere Zuhörer. Ich würde nachher gern Fragen noch haben. Aber ich würde gern auch noch hören, welchen Beitrag meint ihr, unabhängig jetzt von euren Schwerpunktthemen, kann die Disziplin der Philosophie leisten im Hinblick auf die Zukunft, im Hinblick auf die Bewältigung vielleicht von Sorgen, die wir um die Zukunft haben?
Also ich sehe eine Chance in der philosophischen Reflexion darin, dass wir uns überlegen, wie können wir richtig Maß halten, oder? Wenn wir zwischen den Extremen pendeln, wie finden wir da das richtige Maß? Wie können wir sozusagen hier die notwendige Klugheit walten lassen? Wenn ich so Ideen höre, wie ich könnte ewig weiterleben, dann frage ich mich doch, welcher Narzissmus muss das antreiben, die Idee, dass man sozusagen hier diese Welt mit meinem ewigen Ich beglücken muss. Und von daher vielleicht wieder diese Frage zurück zur Bescheidenheit und das Maß zu halten, zu sagen, ich bin eine temporäre Erscheinung, ich nutze aus diese Spanne, die ich habe. Aber ob man das dann wirklich ins Unendliche dehnen muss, ist das dann nicht vielleicht doch auch eine maßlose Selbstüberschätzung?
Es ist doch eine gewisse Ego-Ausprägung vorhanden, ja. So. Philosophie-Beitrag?
Ja, also ich bin auch ein Kind der Aufklärung und ich denke immer noch, dass rationelles, nationales Denken eine wichtige Funktion hat. Nicht, dass man nicht gegen die Emotionen ausspielen soll. Und wenn man heute von einem postfaktischen Zeitalter spricht, dann ist das eigentlich eine Katastrophe, weil wir gar nicht mehr sinnvolle Entscheidungen fällen können, weil Fakten keine Rolle mehr spielen. Und das ist eigentlich das finde ich eine extreme Bedrohung der Zivilisation. Was ich glaube, die Philosophie kann schon, die Ideale der Aufklärung sind für mich immer noch gültig. Und wenn wir die in den Haufen werfen, dann könnten wir schon echte Probleme kriegen.
Ja, und die Philosophie fordert uns ja auch auf zu denken, selbst zu denken, Meinungen zu bilden, vielleicht vor dem Hintergrund. Ich unterliege ja auch zum Beispiel dieser Filterblase. Ich bin es manchen Medien gegenüber geneigter, weil da mehr Sachen drinstehen, die ich mag und auch hören möchte, als andere. Und du bist Journalist. Wie siehst du das eben auch, Philosophie und Medien? Könnte Philosophie dazu beitragen, zum Beispiel mich jetzt weniger gefiltert zu informieren?
Ja, ich denke, dass die Philosophie ein Denkgerüst zur Verfügung stellen kann, das es erlaubt, diese Blasen als Blasen zu erkennen. Natürlich hat jeder Mensch auch der Ratio-Masse seine Vorurteile. Natürlich will man sich selbst bestätigen und auch das kann man nicht völlig von der Welt kriegen. Aber was wir heute gerade im Zusammenhang mit den sozialen Medien erleben, ist eigentlich ein Irrsinn. Man kann sich wirklich keine völlig absurde Theorie nicht mehr vorstellen, die nicht im Internet verbreitet werden, die Realität erfindet.
Ich will das nachher da oben fragen, die aussehen, als wären sie noch keine 30 und auch hier, ob die das auch so sehen. Aber zunächst noch Trude.
Ich selber mache das so, dass ich finde, die Anwendung philosophischer Methoden auf unser Wissen oder auch auf unsere ethischen Überzeugungen, wie wir sie in der Praxis haben, ist etwas Außerordentliches Wichtiges. Und unter diesen philosophischen Methoden verstehe ich zwei Dinge. Einerseits, dass wir helfen zu klären, was wir genau meinen, beispielsweise, wenn wir über unsicheres Wissen sprechen. Und dass wir genau anschauen, ob das, was wir sagen, wie das begründet ist, wie uns das verpflichtet. Also das sind zwei sozusagen methodische Ansprüche der Philosophie, dass sie unser Sprechen klärt und unsere Begründungen untersucht. Und das mache ich beispielsweise zusammen mit Forschenden bei uns, die jetzt diese Computersimulationen zu Klima anstellen. Was können wir eigentlich aus diesen Simulationsergebnissen folgern über unsere Welt? Warum sind die prinzipiell unsicher? Was heißt das für uns, für unsere Entscheidungen auch. Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir besser verstehen, was wir wissen können und warum wir prinzipiell unsicheres Wissen haben und uns entsprechend auch verhalten können. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, was Sie da beitragen können.